Dusche vor 9. Eine Woche, ein Tag. Der Reise vor 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts. Und diesmal begrüße ich gleich zwei Herren. Fange aber erstmal mit dem Chefredakteur von Reise vor 9 an, Christian Schmicke.
Und hier ist Sabrina Gander, die Chefin von Audio Visions.
Und wir können auch gleich unseren Gast der Woche begrüßen, denn diesmal haben wir eine Premiere zu feiern. Lieber Christian, du und ich führen heute den Talk der Woche im Interview gemeinsam mit Jürgen Büchi. Erstmal schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Ja, freut mich, dieser Premiere beiwohnen zu dürfen.
Ja, herzlich willkommen, lieber Jürgen. Wir haben uns gedacht, mit dir können wir das machen. Ne? Da reden wir alle schön durcheinander. Nein, Quatsch. Es wird, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Gespräch und auch ein lustiges Gespräch, hoffe ich. Zumal es nicht nur, aber sicher auch um das Thema Karneval gehen soll. Aber für die ganz, ganz Jungen unter uns will ich jetzt noch mal ganz kurz so ein bisschen was dazu erzählen, wer denn Jürgen Büchi eigentlich ist. Und was er in seinem Leben schon so alles getrieben hat, vielleicht wird er uns dazu auch noch ergänzende Informationen erteilen. Aber was die berufliche Laufbahn angeht, da startete die, soweit ich das rekonstruieren konnte, im Jahre 1974 zunächst bei der Condor. 1976 ging es dann zur Lufthansa, wo er in zahlreichen Rollen bis 1996 gearbeitet hat. Und anschließend wurde er CEO von einem Unternehmen, das man heute noch kennt und das damals hierzulande unter der Marke Start Amadeus firmierte. Das muss auch so etwa die Zeit gewesen sein, in der wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen sind. Anschließend trieb es dich vom Jahr 2000 bis 2011 zur Deutschen Bahn in den Vertrieb. Und da erinnere ich mich noch lebhaft, wie du uns alle nasenlang mal erzählen musstest, warum die Reisebüros nicht mehr Provision, sondern eher weniger künftig erhalten würden. Das hast du aber immer sehr charmant gemacht, muss ich dazu sagen. Im Jahr 2010 bist du dann Präsident des DRV geworden. Und auch da komme ich nicht ganz ohne Anekdote aus. Denn es gab damals eine Wahl, ne, mit einem Gegenkandidaten, der hieß damals Jürgen Marbach, also die zwei Jürgens gegeneinander und miteinander durchaus auch. Und ich erinnere mich, dass das aus meiner damaligen journalistischen Rolle sehr unterhaltsam war. Ob es für euch beide auch so unterhaltsam war, wage ich heute nicht zu sagen. Bis 2014 warst du dann DRV-Präsident und hast dich nachher in den Bereich Beratung, Travel Consulting mit anderen Mitstreiterinnen und Mitstreitern zusammen begeben. Der Anlass, warum wir heute sprechen, ist aber ein bisschen ein anderer. Sabrina, magst du was dazu sagen?
Absolut, denn wir sprechen heute über ein Event, über das auch die komplette Branche spricht und dass du, lieber Jürgen, so kann man das ja eigentlich sagen und ich glaube, so hast du mir das auch mal erklärt, wieder aus der Taufe gehoben hast. Wir haben einen Karneval, den wir feiern, in der Touristik dank dir. Und vielleicht magst du jetzt einfach mal zu Wort kommen und uns und allen erzählen, wie kam es denn dazu, dass es den Karneval der Touristik in Köln wieder gibt?
Schöne Geschichte. Ich habe im Vorfeld überlegt, wie man das am besten beschreibt. Ein Satz, den ich dazu sage, ist, die Pandemie hatte auch was Gutes. Denn letztlich ist es ein Pandemiegewächs, dieser Karneval der Urlaubsjecken, wie wir ihn nennen, den wir jetzt seit 3 Jahren veranstalten. Der ist entstanden, wird das ja nicht alleine gemacht, sondern mit meiner Partnerin, der Christiane Bläser und ihrer Eventagentur. Die Story dahinter ist, es war Lockdown 2021. Wir wohnen beide in Hennef, haben uns immer mal hier auf ein Glas Wein getroffen und das ging nun gerade nicht, weil die Kneipen zu waren. Und dann haben wir uns zusammen telefoniert und haben gesagt, komm, kommst du zu mir, sagt sie, und ich besorge ein bisschen Käse und Rotwein und dann machen wir uns einen netten Abend quatschen. So fing das an. Wir hatten viel Rotwein und nach einigen Gläsern kam dann irgendwann das nostalgische Gespräch auf diese frühere Karnevalssitzung der Touristik, die mal als LTU-Sitzung angefangen hat in den 90er Jahren, die dann nach Übernahme der LTU durch die Rewe Group eine Rewe-Sitzung war, später eine DER-Sitzung und die dann noch vor der Pandemie, 2-3 Jahre vor der Pandemie, letztlich eingestellt wurde. Wie schön das doch gewesen ist, haben wir dann gesagt. Und kam dann die Frage, könnte man denn sowas wieder aus der Taufe heben? Nun muss man dazu wissen, dass Christiane Bläser früher Eventmanagerin beim DER war und die hat das Ding immer veranstaltet. Das hatte den großen Vorteil, die hatte auch sämtliche Kontakte, die man dafür braucht, um das zu machen. Und ich meine, wir hätten uns zusammengesetzt an einem Mittwoch und haben gesagt, kann man das machen? Ja, kann man machen. Grobe Richtung, was kostet das? Also wo ist sozusagen das wirtschaftliche Risiko, was man eingeht, wenn man das veranstaltet? Und da haben wir gesagt, na gut, also es würde noch ein Restrente überbleiben und dann mach mal. Und dann hatte ich, also wie gesagt, Mittwochabend saßen wir beim Rotwein, am Freitagvormittag hatten wir ein Programm, einen Saal, einen Termin, ganz wunderbaren Termin, nämlich den 2.2.22 und waren also voller Begeisterung am Werk. So hat's angefangen.
Jetzt ist ja das allererste Event immer so ein Event, Jürgen, kann ich mir vorstellen, wo man schon noch ein bisschen mehr aufgeregt ist als sonst, weil man ja nicht weiß, wie wird das angenommen. Wie war denn das Feedback darauf?
Wir haben ein paar Schritte vorgeschaltet. Also nachdem wir wussten, das geht und so könnte das aufgestellt sein, haben wir 2, 3, 4 Gespräche geführt. Unter anderem habe ich ein Gespräch mit Sören Hartmann geführt, der ja als damals noch Rewe-Chef oder der Touristikchef der Letzte war, der das veranstaltet hat. Und ich wollte jetzt mal sicher gehen, dass der dann nicht plötzlich aus dem Büsch springt und sagt, Moment, ich habe ältere Rechte oder so an dieser Veranstaltung. Und Sören hat das dann von vornherein sehr, sehr unterstützt. Und ist auch bis heute ist es der Tourgruppe, die mit den meisten Tischen aus ihren verschiedenen Ecken, die dabei sind auch Sponsor und so weiter. Also das war sehr hilfreich an der Stelle und ein paar andere, mit denen ich gesprochen habe, haben das eben auch sehr positiv gesehen und gleich spontan ihre Bestellungen aufgegeben sozusagen. Und insofern haben wir gesagt, gut, nur Mut und dann mal los.
Sag mal, ich gehe ja davon aus, dass weder du noch die Christiane an der Veranstaltung reich werden oder reich werden wollen. Die Bands, die da von einer zur anderen tingeln, die können davon natürlich ganz gut leben und sich den Rest des Jahres hinlegen. Aber wie viel Aufwand muss ich mir unter so einer Veranstaltung, so einem Event eigentlich vorstellen?
Wir reden über ein Budget von etwas über 250.000 Euro, 250.000 plus, die da bewegt werden an Umsatz und letztlich auch an Kosten mehr oder weniger. Ein bisschen was soll überbleiben, muss auch, aber in der Tat, es reicht nicht aus, um sich den Rest des Jahres auf die faule Haut oder auch den Rest des Monats auf die faule Haut zu legen. Der Aufwand ist schon beachtlich. Also allein, meine, wir machen ein Luxus-Event, muss man wirklich sagen. Es ist ja ein All-Inclusive-Event, es ist ein B2B-Event. Wir verkaufen Tische an Tischpartner, die dann Gäste einladen und die eben jeweils für den Tisch dann bezahlen. Und wir versuchen da schon in allen Facetten das auch sozusagen vom Feinsten zu machen, was die Deko angeht, was die Ausstattung des Saales angeht. Da wird nicht gespart. Und das ist auch das Konzept, das dahinter steht, dass alles das, was da ist, ist eben gut. Und da gibt es genug zu trinken und es gibt genug zu essen und natürlich die besten Bands, die wir in Köln haben. Insofern haben wir da schon alles vom Feinsten und das kostet halt auch. Und es geht ohne Sponsoren, ging es gar nicht. Also würden die Ticketpreise so hoch gehen, dass das nicht mehr funktioniert.
Dann lass uns doch gerne jetzt einfach mal von der Organisation in die Inhalte gehen. Wir haben ja jetzt eine ganz interessante Konstellation hier sitzen, ne? Die Sabrina, die lebt in Süddeutschland. Ich glaube, du hast auch irgendwo österreichische Wurzeln mit drin. Da heißt das Fasching, soweit ich weiß. Der Jürgen ist der einzige echte Rheinländer unter uns. Und ich bin da eine ganz problematische Figur, weil ich Westfale bin. Ne? Und von Westfalen weiß man, die versuchen es zwar immer wieder mit dem Karneval, aber die können das nicht. Anders als ihr. Insofern finde ich das wirklich sehr interessant. Was mir im Vorfeld unserer Besprechung eingefallen ist, ist die Frage, wie wichtig sind denn eigentlich solche Veranstaltungen, wie ihr die jetzt organisiert habt, in der aktuellen Zeit, in der ja vieles durch Aufgeregtheit, durch Gereiztheit, zum Teil auch durch ein etwas aggressiver gewordenes Miteinander geprägt ist?
Also ich glaube schon, dass das wichtig ist. Wenn man nochmal auf den Ursprung, auf die Historie zurückgeht, dann war das natürlich für uns auch genau der Punkt in der Pandemie und nach der Pandemie dann wieder so ein Event zu schaffen, wo man wieder lachen kann, wo es vorwärts geht, wo man einfach schlicht und ergreifend miteinander feiert. Das ist ja keine klassische Karnevalssitzung, wie man sie in Köln auch kennt, sondern es ist eher eine Party. gibt fast nur Musik, weil irgendwas anderes geht auch dann gar nicht. Da kommt auch kein Redner mehr zu Wort. Und hat was von Oktoberfest mit Kölscher Musik oder so. Also je nachdem, wie man das dann noch beschreiben will. Und die Resonanz, die ja zunächst darin bestand, dass sich also die Partner durchaus dafür interessiert haben und mitmachen wollten, da wussten die ja auch noch nicht, worauf sie sich da im Zweifel einlassen. Die ist ja dann letztlich gekommen. Wir waren im ersten Jahr nicht ausverkauft. Das erste Jahr war dann auch nicht 22, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen, weil da ist uns nochmal die Pandemie dazwischen geglitten. Wir mussten das also im Dezember 21 dann absagen, 5 Wochen, 6 Wochen vorher, weil auch so Fristen für Kulturerstattungsfonds und was es da so alles gab, abliefen. Und um das Risiko da zu schmälern, sind wir dann ausgestiegen. Also 23 hat es dann wirklich stattgefunden und dann sind wir mit einer Auslastung sagen wir mal 80% an den Start gegangen. Das hat sich dann auch noch nicht gerechnet. Aber es hat eben einfach bei denen, die da waren, eine solche Begeisterung ausgelöst, dass das danach überhaupt kein Problem mehr war, den Saal vollzukriegen und bis heute nicht ist. Und das zeigt einfach, wie hoch das Interesse daran ist. Und da kommen eben, weil wir ja eben über Landsmannschaften geredet haben, da kommen eben die Menschen aus allen möglichen Ecken. Es ist, glaube ich, bei solchen Veranstaltungen immer wichtig, dass du einen guten Durchsatz an Rheinländern hast, die dann einigermaßen textfest sind und das also auch alles mitmachen können. Wenn du da zu viele Leute hast, die fremdeln, dann funktioniert das nicht so richtig. Haben wir früher bei der LTU-Sitzung schon immer gesagt. Die haben das auch mal gelernt, weil die konnten das ja über Einladungen noch steuern. Wir können es ja gar nicht steuern, sondern wir steuern unsere Tischpartner, wer da sitzt. Hat aber bisher wunderbar geklappt. Also es geht die Post ab und das zeigt eigentlich, wie wichtig das auch den Leuten ist, das zu machen.
Jetzt weiß ich ja von einigen Menschen aus der Branche, die gesagt haben, das ist für sie das lustigste Branchenevent und die coolste Party des Jahres. So wurde mir das im Vorfeld ja auch schon gesagt. Hättest du dir gedacht, lieber Jürgen, dass du damit so eine Institution tatsächlich wieder erschaffst?
Gedacht, weiß ich nicht. Die Idee war das von Anfang an, zu sagen, wir machen daraus, wenn das irgendwie funktioniert, eine Dauerveranstaltung. Und wir haben den Tisch den Saal, glaube ich, bis 2028 haben wir den schon fixiert. Ja, das ist also auf Kontinuität angelegt. Und solange man nicht merkt, dass da irgendwo eine Sättigung eintritt, und auch das nicht, ich meine, die Rewe-LTU-Veranstaltung hat es gegeben, ich meine, seit 92 oder 93 bis 2018. Also das sind 26 Jahre, deren Ende würde ich ja nicht erleben, wenn ich das jetzt hochrechne. Also insofern sehe nur zu. Ich glaube, das funktioniert. Ich glaube auch, dass wir immer mal diskutieren, ob der Saal zu klein ist. Wir kriegen also 850 bis 900 Leute da rein. Ich glaube, sind aber davon überzeugt, dass das genau so passt und mehr auch keinen Sinn macht. Und es muss auch ein bisschen Begehrlichkeit dadurch geweckt werden, dass die Verfügbarkeit knapp ist. Und ich kriege jeden Tag noch Anfragen von irgendwelchen Menschen, die sagen, hast du noch eine Karte? Und das zeigt aber einfach, das ist so. Und ich habe Vorbestellungen für Tische für die nächste Session, wie das in Köln ja heißt, habe ich auch schon auf dem Tisch von Leuten, die bisher noch nicht dabei waren.
Vielleicht noch eine kleine Anmerkung vom Nicht-Rheinländer zum Thema lustig, denn viele andere, die nicht aus der Region kommen, kennen das Thema Karneval vielleicht auch nur so aus den offiziellen Sessionen, die dann im Fernsehen übertragen werden. Ja. Und das ist ja eigentlich eine bierernste Angelegenheit, ne? Selbst, also mit einem ganz klar festgelegten Prozedere und selbst die humoristischen Beiträge, kann man drüber streiten.
Es gibt den Spruch, der heißt, das mit der Heiterkeit nehmen wir ernst.
Genau. Aber lass mich dich doch mal bitte als so Beobachter des Lebens, du hast ja ein kleines bisschen mehr Zeit heute, glaube ich, als vor vielen Jahren noch, dich fragen, wie stark fehlt uns denn im Moment in der Touristik, aber auch in der Gesellschaft diese Heiterkeit?
Ja, das ist schwierig. Klar, also die Gelegenheiten sind, das ist vielleicht auch ein Teil des Erfolges, dass einfach die Welt so schwierig ist und so bedrohlich auch in vielerlei Hinsicht, dass man sagt, naja, und dann gibt's eben so 1, 2, 3, 4 Momente im Jahr und das ist vielleicht einer davon, also es ist sicherlich einer davon, wo man dann wirklich mal völlig ungezwungen, sagen wir so, die Sau rauslassen kann. Ja, das ist ja nicht, dass da über die Stränge geschlagen wird, aber klar, da wird getrunken, da wird insbesondere gesungen, da wird getanzt, da ist einfach schlicht was los und das für die Leute klasse. Und was dann am nächsten Tag ist, ja gut, nach Abklingen des Katers fängt dann das richtige Leben wieder an, oder ist halt so.
Wie gestaltet sich dein richtiges Leben derzeit?
Naja, also wir haben ja schon vorhin mal an Moderation kurz drüber gesprochen. Ich habe zwei Wohnsitze, die ich pflege, also einen hier in Deutschland, einen in Kroatien, auch schon seit 25 Jahren fast. Also mein Standardspruch, was machst du so, wo bist du so, die Standardantwort lautet, also so ein Drittel Deutschland, ein Drittel Kroatien und ein Drittel sonst wo. Und dieses sonst wo, sprich unterwegs sein, irgendwo auf Reisen sein, das ist schon ein wesentlicher Teil meines Lebens. Nebenher, und nicht nebenher, sondern parallel dazu, mache ich natürlich immer noch die Beratungskleine, wie wir sagen, Boutique-Beratungsgesellschaft, die Travel Consulting Group, die du vorhin angesprochen hast, Christian. Und die haben wir ein bisschen strukturell, sind wir dabei, umzubauen. Also da ist durchaus auch Arbeit vonnöten und wird auch getan, weil wir uns ein wenig vom der breiten Spektrum der Aufstellung auf das Thema Geschäftsreise da konzentrieren. Geschäftsreise und insbesondere so IT-Implementation, Concur und andere Systeme für Firmen einzuführen. Das hat auch was mit Pandemie zu tun, weil einfach an den Stellen Beratungsbedarf und auch Beratungsgeld ein bisschen leichter zu bekommen ist als an vielen Stellen in der Touristik selber. Wobei ich persönlich mich aus der Beratung bis auf ein paar wenige Dinge wirklich raushalte. Also ich muss das nicht mehr machen und ich mache nur noch Dinge, die mir Spaß machen. Dazu gehört der Karneval, aber dazu gehören auch ein, zwei Beratungsmandate. Ansonsten können das andere tun.
Das ist in der Tat ein echtes Privileg. Aber wenn du magst, lass uns noch einen ganz kurzen Blick auf aktuelle Entwicklungen in der Touristik werfen. Die beobachtest du ja, wie du eben auch dargelegt hast, sehr genau. Und da gibt's ja auch die touristischen Verbände, die sich gerade kräftigst behaken. Wie erscheint dir dieses ganze Szenario, Jürgen?
Sicher, Thema muss ich immer sehr vorsichtig sein. Also es ist zum Teil schwer auszuhalten, was da passiert, auch was da so verbal passiert. Das ist dann auch schon wieder ein Spiegelbild dessen, was in der Gesellschaft draußen um sich greift. Und ich finde das nicht schön, noch nicht hilfreich. Dass da immer dann alle Beteiligten in irgendeiner Form auch mit Schuld sind, mit Ursache sind, dass im Zweifel nicht auf die richtige Art und Weise kommuniziert wurde und wird, spielt da sicherlich eine Rolle. Und zwar dann auch wieder von allen Beteiligten. Ich will jetzt hier die Schuld nicht in irgendeine Richtung werfen, ganz bewusst nicht. Es hat immer Ursachen. Und die Ursachen liegen im Zweifel schon eine ganze Weile zurück. Und da ist manches entstanden, auch an Frust und an Belastungen, die sich jetzt so äußern, wie sie sich meines Erachtens aber eben einfach nicht äußern sollten. Also an einigen Stellen geht die Art der Kommunikation dann deutlich über das hinaus, was ich für vernünftig halte. Das war ich extrem diplomatisch, hoffentlich.
Ja, den Eindruck hatte ich auch. Wir können das ja nochmal hinter den Kulissen besprechen alles.
Nein, es macht einfach keinen Sinn, da Öl ins Feuer zu gießen. Und nee, das könnte man natürlich tun, das hilft aber nicht. Und ich glaube, das war eigentlich immer mein Ansatz, auch in der Zeit, als ich der DRV-Präsident sein durfte, möglichst neutral alle mitzunehmen, die Interessen auch irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und das würde auch mein Anspruch sein, in einer heutigen Welt der Touristik zu sagen, Menschenskinder, lass mal versuchen, ob man da nicht die eine oder andere nochmal wieder, die eine oder den anderen nochmal wieder an einen Tisch kriegt, auf die eine oder andere Art und Weise. Aber das wird bei der Tonalität, die da läuft, schwierig. Auch das ist ja wiederum Spiegelbild dessen, was man zum Beispiel letzte Woche im Bundestag begucken konnte.
Wohl wahr. Lieber Jürgen, vielen Dank für deine spannenden Ansichten und Einblicke ins Karnevalistische ebenso wie ins Nicht-Karnevalistische.
Ein wunderbares Event, ganz viel Spaß und freuen uns auf die Geschichten danach. Und allen, die dabei sind, sowieso ganz viel Spaß und alle anderen sollten sich also für nächstes Jahr einen Platz reservieren irgendwie. Danke, Jürgen Büchi.
Sehr gerne und Alaaf zusammen.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Tag. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.